ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Körperverletzung, Sachbeschädigung, Drogen- und Waffenbesitz, Bedrohung und so weiter und so weiter. Die Thematik, mit der wir uns heute beschäftigen, liebe Hörerinnen und Hörer, lässt einem wirklich den Atem stocken. Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Royal Talk. Ich begrüße auf der anderen Leitung natürlich wie gewohnt unseren Royal-Experten und meinen werten Kollegen Andi Englert. Grüß dich, Andi.
Grüß dich, liebe Julia. Ich freue mich, dass wir jetzt den nächsten Podcast aufzeichnen. Und ja, du hast recht. Wir haben Themen für ganz neue Dimensionen, zumindest in Königshäusern. So etwas hatten wir eigentlich vorher noch nie.
Ja, sowas hatten wir vorher eigentlich noch nie und ich glaube, da müssen wir doch unsere Hörerinnen und Hörer einmal abholen, was ist da jetzt eigentlich los und wo sind wir eigentlich? Das kann ich Ihnen direkt schon verraten. Es geht heute ins norwegische Königshaus, wo derzeit wirklich allerlei Trubel geboten ist. Lieber Andi, kannst du uns einmal ganz kurz zusammenfassen, was da eigentlich gerade los ist, bevor wir dann in die Details einsteigen?
Man muss mal sagen, Kronprinzessin Mette Marit, ja eigentlich fast 25 Jahre mit Kronprinz Håkon verheiratet, hat in ihrer Ehe den Sohn Marius mitgebracht. Der stammte aus einer früheren Beziehung und lebte eigentlich großen Teilen auch mit der Familie von Håkon, Mette Marit und deren beiden ehelichen Kindern. Das ist Marius Borg-Høiby. Und er tauchte das erste Mal auf an Weihnachten vor der Hochzeit, also 2000 war das, als kleiner, blonder, niedlicher Junge, der im norwegischen Palast in Oslo empfangen wurde vom Königspaar Harald und Sonja und da auf einem Eisbärfell saß. Also das waren eigentlich sehr niedliche Fotos.
Jetzt zeigt sich aber so ein bisschen die Kehrseite, wenn man so will. Ich möchte einmal noch mal einhaken, um diese Familienkonstellation zu verstehen. Es wurde ja immer wieder jetzt auch in unterschiedlichen Quellen herangezogen, dass er der Adoptivsohn von Håkon sei. Das ist aber ja nicht der Fall, richtig? Er hat ja einen leiblichen Vater, der auch noch am Leben ist.
Der Vater heißt Morten Borg, Finanzunternehmer, so bezeichnet er sich wohl selber, lebt in Oslo, war verheiratet zeitweilig, hat auch noch zwei weitere Kinder. Es besteht auch ein Kontakt. Also Marius hat auch immer sozusagen ein Zimmer oder bei seinem Vater gehabt, bei seinem leiblichen Vater. Und hat auch da Kontakt. Also es gibt überhaupt keinen Grund für eine Adoption. Und es ist so, dass im Amtsdeutsch würde man sagen, für Håkon ist Marius ein zum Haushalt gehöriges Stiefkind. Das klingt zwar im heutigen Empfinden nicht besonders charmant, aber das ist eigentlich die Situation. Ich glaube auch, dass eine Adoption von Seiten des leiblichen Vaters auch mit Sicherheit nicht abgewunken worden wäre und auch es keine Handhabe gegeben hätte, dass man gesagt hat, ja, da gibt es einen Vater, man weiß gar nicht mal, wo der abgeblieben ist, der interessiert sich nicht. Also das ist nicht die Situation. Nein, es ist der Stiefsohn von Håkon und der leibliche Sohn von Mette Marit. Das ist die Konstellation für Marius Borg-Høiby.
Perfekt, dann haben wir doch jetzt die Ausgangslage einmal geklärt. Ich möchte mit dir jetzt aber nochmal konkret durchgehen, was sich da in jüngster Vergangenheit und bis zum aktuellen Tage zugetragen hat, beziehungsweise auch einfach durch die Medien mitverfolgt wird. Denn ich habe es ja im Einspieler schon gesagt, da ist doch einiges auf seiner Liste angelangt, beispielsweise Drogen, Bedrohung, Stalking gegebenenfalls, unerlaubter Waffenbesitz. Und da würde ich gerne mit dir jetzt bitte, lieber Andi, konkreter einsteigen, um diese Zusammenhänge zu begreifen. Was steckt da eigentlich dahinter und welche Personen sind in diesem Umfeld noch von Relevanz?
Die Situation ist, im August wurde Marius Borg-Höwi von der Polizei in Oslo verhaftet, festgenommen. Er hat bei einer Freundin, bei seiner Freundin, die offizielle Freundin zu diesem Zeitpunkt war die Surferin Rebecca Hellberg-Arnzen, 27 Jahre alt, wie auch Marius. Es ist sehr naheliegend, dass sie das Opfer war. Aber es ist, das muss man jetzt präzise sehen, nie offiziell bestätigt worden, dass es sich bei diesem Opfer tatsächlich um sie handelt, wenngleich alle davon ausgehen. Die Situation war, sie hat die Polizei gerufen, er soll sie im Streit geschlagen haben, die Wohnung verwüstet haben und ein Messer in die Wand gerammt haben. Nach dem Genuss von offensichtlich reichlich diversen Drogen, wahrscheinlich auch noch zusätzlich Alkohol. Zumindest war es so, dass also die Freundin, sage ich jetzt mal, eindeutige Spuren von körperlicher Gewalt an sich trug, die wohl auch medizinisch dokumentiert wurden.
Ja.
Die verwüstete Wohnung und das Messer an der Wand sind also den Tatortermittlern durchaus auch noch aufgefallen und wohl fotografisch dokumentiert worden. Die gewisse Tragweite der Geschichte sieht man, dass der 30 Stunden in seiner Arrestzelle geblieben ist. Das ist jetzt eigentlich nicht Feststellung der Personalien und dann geh wieder nach Hause.
Richtig, ja.
Das ist noch genau nicht so ganz aufgelöst worden. Es kam dann einige Wochen später, kamen solche Ergebnisse raus, dass er wohl also gewaltig unter Drogen gestanden hat, als er auch da von der Polizei mitgenommen worden ist. So, das ist natürlich schon mal eine Situation, die man in der Form eigentlich gar nicht so kennt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja doch erheblich, was ihm da jetzt zur Last gelegt wird in diesem Fall. Aber das soll ja kein Einzelfall jetzt geblieben sein, sondern es gab ja durchaus auch eine polizeiliche Vorgeschichte, richtig? Du hattest von Verwarnungen mir gegenüber berichtet. Kannst du das noch mal einmal umreißen?
Das fing eigentlich an schon vor 7 Jahren. Da hat man ihn auf einem Musikfestival erwischt. Das ist auch aktenkundig, beim Genuss von Kokain. Dafür gab es eine Geldstrafe von knapp 200 Euro. Es war wohl die Menge, die bei ihm damals gefunden wurde, nur zum Eigengebrauch. Man hat ja zunächst mal wohl von einer offensichtlich zu der Zeit günstigen Sozialprognose gesprochen. Und ich denke mal so, es war vielleicht auch noch ein gewisser Promi-Bonus. Respektive, es ist auch so, dass er wahrscheinlich nicht der Einzige war, der bei dieser Veranstaltung irgendwas genascht hat, was nicht in der Süßwarentheke liegt.
Könnte man also vielleicht sogar noch ein Stück weit auch unter Jugendsünden abspeichern, wenn man sich jetzt auch den zeitlichen Vorlauf dessen anschaut. Aber jetzt sprechen wir ja doch einfach über völlig andere Sachverhalte, also ja durchaus polizeilich, strafrechtlich relevant. Wie hat sich das jetzt so zugespitzt?
Ja, und jetzt kam natürlich die Relevanz, denn kaum wurde diese Geschichte bekannt, die ich jetzt geschildert habe vom August, meldeten sich die beiden auch offiziell bekannten Vorgängerinnen der jetzigen Freundin.
Ja.
Die erste Freundin fest, die da an seiner Seite auch auf roten Teppichen fotografiert wurde, jetzt auch bei Fotos heute noch gibt, wo sie bei, ich sag mal, größeren royalen Anlässen auch teilnehmen durfte. Juliane Snekestad, die versucht auch gar nicht unbedingt in besonderer Anonymität sich darzustellen, die hat eigentlich dann sehr schwer ausgeteilt und gesagt, ja, sie leidet, diese Beziehung ist Jahre vorbei, die sie mit ihm hatte, bis 2022, also es ist 2 Jahre und mehr. Und sie leidet bis heute an diesen Folgen und bestätigt also auch das, dass Gewalt, Zerstörung, krankhafte Eifersucht, gut, das ist nicht strafbar, aber damit verbunden Stalking, endlose Kontrollwahn und dergleichen mehr. Und sie habe sich bis heute nie davon erholt und habe professionelle Hilfe auch beansprucht. Selbst das habe ihr nicht geholfen. Jetzt muss man mal sagen, ist der Anwalt von Frau Snekestad auch relativ hartnäckig. Denn gerade jetzt im Oktober hat er eigentlich sozusagen einen Antrag gestellt, dass auch die leibliche Mutter von Marius, nämlich Kronprinzessin Mette Marit in dieser Sache offiziell vernommen werden soll.
Das ist ja dann doch aber nochmal eine andere Zuspitzung. Wie kam es jetzt dazu? Mette Marit hatte sich ja eigentlich immer sehr zurückgehalten. Aber soweit ich das jetzt richtig zusammenbekomme, bitte korrigiert es und führt es gerne genauer aus, hatte sie sich dann doch eingeschaltet im Hinblick auf eine seiner Freundinnen oder Ex-Freundinnen oder und zwar schon in dem Moment als Anwälte involviert waren. Ist das richtig?
Naja, da reden wir offensichtlich von dem aktuellen Opfer, wo ja auch dann die Festnahme von Marius erfolgte.
Aha.
Da hieß es, sie habe nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe und nach der Festnahme von Marius telefonisch Kontakt mit der Frau aufgenommen. Punkt. Mehr wissen wir konkret nicht. Ob das jetzt nur wirklich eine empathische Rückfrage war, um Gottes Willen, was ist dir denn passiert? Oder ob man in irgendeiner Weise versucht hat, ich drücke das jetzt mal salopp aus, die Kuh vom Eis zu holen, mit womit auch immer. Das ist nicht unbedingt bisher offiziell bekannt. Aber was natürlich immer ein schwieriges Licht wirft, denn zu der Zeit hatte ja Marius auch schon einen Anwalt, dass es nun nicht eine Situation ist, wo man sagt, ja, im Prinzip wissen das nur einige Leute im privaten Bereich mit einer Aussprache. Das wird normalerweise von Gerichten, Anwälten und Staatsanwälten nicht gerne gesehen, sofern es beauftragte Juristen gibt, wenn dann die Privatleute, die irgendwo in der ganzen Geschichte auch noch zu tun haben, da selber versuchen, Kontakt aufzunehmen.
Das wird ja vermutlich auch ein Stück weit als Einflussnahme zuerst einmal gewertet, sofern es nicht widerlegt ist. Also würdest du sagen, das war in dem Sinne vielleicht ein Fehler, den Mette Marit da begangen hat an der Stelle?
Ja, die Anwälte in den meisten Ländern, die sich auf solche Verfahren verstehen, werden sofort sagen, alles läuft nur noch in diesem Moment über meinen Tisch. Selbst wenn man versucht, Aussprachen, Entschuldigungen, Wiedergutmachungsdünne Gespräche, wie es das zum Beispiel in weniger schweren Fällen gibt, wo jetzt auch nicht Körperverletzungen und solche Dinge im Raum stehen, dann ist es eigentlich schon so, dass dann auch Anwälte selbst dabei wären, wenn sich diese Streitparteien in irgendeiner Weise treffen oder wenn sie schriftlich oder per E-Mail sich austauschen, normal das über deren Schreibtische auch läuft. Und die Geschichte hat natürlich noch eine neue Brisanz dann bekommen, weil zwischen Juliane Snekkestad und der aktuellen Freundin gab es Nora Hauklund, auch 27 Jahre alt. Die hat es dann auch per Snapchat mitgeteilt, übersetzt aus dem Norwegischen, er habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sie getreten, gewürgt, die Wohnung zerstört. Ich meine, Snapchat ist jetzt sicherlich vielleicht den etwas älteren Menschen wie mir nicht unbedingt so bekannt, aber es ist schlussendlich auch nichts anderes, als wenn man früher im Prinzip eine schriftliche Aussage an die ganze Öffentlichkeit gemacht hätte.
Ja.
Dann hat es danach noch eine Sache gegeben, dass also Haugland offensichtlich bedroht wurde nach dieser Aussage, dass sie die zurücknehmen solle, sonst werde man ihr was antun. Offensichtlich sogar mit Mord gedroht. Es gab dann auch eine Festnahme. Da ist allerdings jetzt auch nie so ganz bisher bestätigt worden. War das irgendjemand, der von sich aus proaktiv da tätig wurde, warum auch immer? Nennen wir es jetzt mal einen potenziellen Bekannten oder Freund oder Unterstützer von Marius. War das jetzt ein Trittbrettfahrer, ein Wichtigtuer und so etwas? Ich denke, das wird möglicherweise in einem separaten Gerichtsverfahren mal aufgeklärt werden. Dieser Mann ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Das Problem ist natürlich, dass dann, als diese Fälle von den drei festen Freundinnen, die norwegische Öffentlichkeit an der Seite von Marius Borg-Kölby kannte, hieß es dann auf einmal, brach so die Welle los. Und die Welle hieß dann, ja, die Polizei war schon öfter. Sie müssen sich so vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kronprinzenfamilie lebt auf Gut Skaugum vor Oslo. Das ist ein Haupthaus, in dem lebt in erster Linie Håkon und Mette Marit. Und da sind verschiedene kleinere Häuser auf diesem Anwesen. stellen Sie sich das vor wie einen großen Bauern- oder Gutshof eher. Und ein solches Häuschen bewohnt auch Marius Borg-Höiby.
Ja, verstanden.
Da muss die Polizei auch schon mal öfter vorstellig gewesen sein, und zwar in der Vergangenheit, wo man ihm wohl beim Fußball, würde ich jetzt sagen, die gelbe Karte und vielleicht schon die dunkelgelbe Karte gezeigt hat und ihn darauf hingewiesen hat, dass er eigentlich in einem sehr für ihn nachteiligen Milieu verkehren würde. Jetzt nicht nur mit Leuten, ich sag mal so, bei denen Drogenhandel und Ähnliches eine Art Geldverdienen ist, sondern auch selbst in einem Umfeld, wo Menschen, die aus dem Umfeld eines islamistischen Terroristen unter besonderer Beobachtung stünden, auch noch verkehren würden. Und dann hast du eine Gemengelage gehabt, denn dann hat man auch noch eine Jagdhütte von ihm erstürmt im September. Da hat man dann auch noch eine Waffe gefunden. Das ist noch unklar, ob er dafür die passenden Papiere hat oder nicht. Und Drogen sollen auch wieder gefunden worden sein. Es kam dann eine vom Anwalt diesmal richtig verschickte Aussage, wo sich Marius mit relativ dürren Worten beim aktuellen Opfer entschuldigte. Da hat man allerdings gemerkt, da haben die Anwälte das formuliert. Das ist ihr gutes Recht, aber man hat nicht das Gefühl, dass hier jemand ernsthaft bereut oder aus welchen Gründen auch immer überhaupt in der Lage ist, meines Erachtens zu erkennen, dass es eine Spitze auf Knopf steht.
Ja, sehr interessant, weil das kriegt ja doch einfach immer wieder, eigentlich fast mit jedem Tage aktuell, eine ganz neue zusätzliche Brisanz, lieber Andi.
Ja, und das ist eigentlich das Grausame, muss man schon mal sagen, in diesem Fall. Man hat hier eigentlich das Gefühl, du hast eigentlich mit jemandem zu tun, der hat unter normalen Fällen, würde man sagen, eine richtige Vorstrafenliste. Das ist, man würde eigentlich schon sagen, das ist ein Gewohnheitskrimineller. Bei Drogen sowieso, und ich gehe jetzt mal auch bei häuslicher Gewalt gegen Frauen in mindestens 3 Fällen. Da haben wir es jetzt nicht mehr mit einem einmaligen Ausrutscher zu tun. In keiner Weise, weil ich denke, es wird hier ein Zeitraum von mehreren Jahren, ich schätze mal 4-5 Jahre Minimum, abgebildet.
Aber sag mal, lieber Andi, da würde ich gerne nochmal direkt einsteigen. Also was ist eigentlich dein Eindruck jetzt von eben Marius und aber auch von diesen 3 benannten Freundinnen, Ex-Freundinnen, besser gesagt? Wie glaubhaft sind die? Oder hast du das Gefühl, dass die eine gewisse Agenda verfolgen? Also zu welchem Zweck wenden sie sich da jetzt auch an die Öffentlichkeit mit ihren Themen und um einfach diese Sicht der aktuell Betroffenen, des aktuellen Opfers nochmal mit zu stärken? Denn Geld kann ja da eben keine Rolle spielen.
Nein, das muss man mal sagen. Die haben gerade über Nora Hauglund gesprochen. Eine dieser Freundinnen, die hat das quasi, ich sag's jetzt mal wirklich brutal, für lau via Snapchat mit der ganzen Welt geteilt.
Ja.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, und da muss man auch sehen, wir sind in Norwegen, und das bedeutet 2 Dinge. Die erste Sache, das norwegische Königshaus hat natürlich im Moment einen namhaften Skandal an der Backe. Aber wenn sie solche Enthüllungen über Prinz Harry oder Prinz William gehabt hätten, dann wären Medien bereit gewesen, ihnen hohe Summen zu zahlen, wenn sie das irgendwie behauptet und belegt hätten. Ich gehe nicht einmal davon aus, dass die wenigen norwegischen Boulevardblätter oder Tageszeitungen, gerade was ums eigene Königshaus geht, da überhaupt groß in der Lage und interessiert gewesen wären, sich diese Aussage groß was kosten zu lassen. Ja. Dann hätte man es auch nicht via Snapchat gemacht, wo im Prinzip jeder Interessierte es zur Verfügung gehabt hat, sofort, wenn er es wollte. Das Zweite ist, ich weiß, was du fragst. Und den Hintergrund, wir hatten ja Prinz Andrew eigentlich einen Fall, wo es nicht um Gewalt ging, sondern schlussendlich darum, ob er auf einer Party, ich kürze das mal ab, eines nicht mehr am Leben befindlichen Milliardärs, der bekannt war für solche Partys, sexuelle Kontakte mit einer Frau hatte, die behauptete, zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz volljährig gewesen zu sein. Wir reden auch von Monaten, die zur Volljährigkeit führten, was auch so. Es ist auch nie die Beschuldigung erhoben worden. Prinz Andrew habe da in irgendeiner Art und Weise Gewalt angetan. Das klang eigentlich nach vergleichsweise einvernehmlich. Und hinterher war halt das Problem, das Geburtsdatum im Pass hat nicht gestimmt. behauptete sie. Man muss aber auch sagen, Andrew ist nie angeklagt worden. Andrew hat nie eine sozusagen Schulderklärung gegeben. Richtig. Aber man hat mit einer Gesamtsumme von etwa 15 bis 20 Millionen Euro, wir reden von einem Fall, der in New York, also in den USA gespielt hat, wo immer viel, viel Geld im Spiel ist, auch bei Gerichtsverfahren oder dem schönen Deal. Und der Großteil dieser Summe ist direkt an das damalige potenzielle Opfer geflossen.
Ja, so. Richtig.
Das ist aber in Norwegen nicht zu erwarten. Und ähnlich wie in Deutschland wird man auch nicht, noch dazu, wo man ja mit der Aussage raus ist. Die Öffentlichkeit kennt die und die muss diese Aussage jetzt auch halten.
Ja.
Und dass da jetzt Millionensummen oder irgendwie solche Sachen zu erwarten wären, ist überhaupt nicht der Fall. Ich denke, es geht hier schon auch darum, dass jemand sagt, mir reicht's, ich bin noch so traumatisiert von dieser Geschichte, das ist eine Vermutung von mir. Ich zeige jetzt auch mal weibliche Solidarität mit den anderen Opfern und sage, nein, bevor die Öffentlichkeit hingeht und sagt, diese Frau spinnt und das ist alles eine Überreaktion. Ich sag mal, die Dimension der Vorwürfe, die da erhoben worden sind, ist ganz anders, als wenn es nur geheißen hätte, irgendwann mal ausgerastet und durchgedreht.
Ja, sehr spannend. Jetzt hast du da ja gerade schon eine Brücke geschlagen nach Großbritannien, auch wenn wir feststellen konnten, dass jetzt natürlich dieser Fall absolut nicht vergleichbar ist zu Prinz Andrew seiner Zeit. Ich möchte aber einfach nochmal auch auf den Marius als Figur in diesem Königshaus in Norwegen eingehen, weil ja doch auch immer wieder der Vergleich zu Prinz Harry und dem gegebenenfalls in Anführungszeichen bitte gesetzt schwarzen Schaf der Familie da gezogen wurde. Das hat doch aber miteinander wirklich absolut nichts zu tun, oder? Also welche Rolle, welche Position nimmt eigentlich Marius in diesem norwegischen Königshaus ein? Und dann wirklich auch nochmal dezidiert gefragt, was hat das jetzt mittlerweile für eine politische Dimension und setzt man vielleicht ein Fragezeichen hinter seinen Diplomatenpass inzwischen?
Liebe Julian, du hast genau das Reizwort. Kronprinz Håkon ist jetzt eher, sag ich mal, ein moderner Royal. Und man hat gesagt, ja, man will ja nun den auch nicht so irgendwie hinten überfallen lassen, weil das der voreheliche Sohn der Kronprinzessin ist. Also kann ich mich erinnern, man hat also den nicht nur damals sozusagen als Kind, Stichwort Eisbärfell, im Palast empfangen. Er war immer bei Anlässen, insbesondere wenn es um Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen und so ist, dabei. Da wurde auch fotografiert, der zog auch teilweise am Arm seiner Mutter dort ein. Er war auf der Webseite des norwegischen Königshauses erwähnt. Es gibt auch eine Briefmarke, wo zum Beispiel die Kronprinzenfamilie abgebildet ist, mit den offiziellen Kindern von Håkon, nämlich mit Ingrid Alexandra, der Kronprinzessin, und ihrem Bruder Sverre Magnus. Da steht er auch mit drauf. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Mensch, der fernab der Öffentlichkeit war. Allerdings ist richtig, er hat A, keinen Titel, B, er nimmt keine royalen Aufgaben wahr, er kriegt auch keine Apanage, weder aus der Staatskasse noch aus offiziellen Mitteln. Was er an, ich sag mal, Taschengeld von beiden Elternteilen, von wem auch immer, bekommt, das ist zunächst mal eine Privatsache. Er musste offensichtlich auch die Chancen bekommen haben, sich irgendwie vielleicht selber im Leben außerhalb von Norwegen zu beweisen, zum Beispiel in New York. Es gab auch verschiedene Jobs, verschiedene Ausbildungen, die waren meistens nicht von langer Dauer, von Erfolg rede ich gar nicht. Und in New York scheint es so gewesen zu sein, dass man ihn da zurückgeholt hat, weil er also da schon mitten im Partysumpf steckte und zwar auch in den illegalen Facetten, Drogen und was auch immer dazu kam. Es stellte sich raus, er habe einen Diplomatenpass. Normalerweise ist schnell was behauptet, aber so die norwegische Botschaft in Berlin, die wir dann hier von der Redaktion Freier Spiegel angefragt haben, hat dann verwiesen an die Erklärung des Außenministeriums. Das Außenministerium in Oslo hat das bestätigt, ja, er hat einen, auch wenn ihn das nicht vor Strafverfolgung in Norwegen schützt. Richtig, klar, schützt ihn nicht. Aber man braucht natürlich jetzt sich erstens mal die Frage stellen, warum hat er einen? Ich habe eine Vermutung, die Vermutung heißt, der Rest der Familie, alles echte Rolls, haben einen, völlig zu Recht.
Ja, sicher.
Und ich denke, man hat früher gesagt, naja, wenn wir irgendwo hingefahren sind, du kannst ja nicht den kleinen Jungen da stehen lassen an der anderen Schlange und wir marschieren alle rechts durch.
Verstehe.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist noch Das norwegische Königshaus schneidet in dieser Interpretation noch gut ab, dass man vielleicht so aus irgendwelchen Paritätsgedanken das mal irgendwann eingeführt hat, dass dieser Schuss natürlich jetzt gewaltig nach hinten losgeht, braucht man sich unterhalten. Und auch wenn das norwegische Strafrecht damit nicht außer Kraft gesetzt wird, wir brauchen uns ja nicht zu unterhalten. Du gehst an irgendeinem Flughafen in der Welt, wir wissen ja, der hat ja auch sein Unwesen in den USA getrieben, hin und ziehst einen Diplomatenpass. Die meisten Menschen beim Zoll werden dich da durchlassen. Die werden auch nicht gucken, ob du jetzt Drogen oder was dabei hast. Das sind natürlich schon Privilegien, denn wo kommen die her? Und man darf auch nicht vergessen, es setzt sich ja nicht Håkon hin oder der König und sagt, ach, ich habe hier für meinen, ich sag mal, Wahlenkel auch noch einen Diplomatenpass, den fülle ich dir jetzt aus, mach einen Stempel rein, schöne Weihnachten. Sondern das ist ja schon so, dass irgendwelche offiziellen Stellen den ausstellen müssen. Frage A, welche Stelle? B, auf wessen Veranlassung? Und C, mit welcher Begründung? Und da stellt auch die Frage, hat er im In- oder Ausland schon in der Vergangenheit irgendwelche Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen, die aufgrund dessen nicht verfolgt wurden. Und das ist natürlich eine Frage, die stellt natürlich auch das politische Norwegen.
Ja. Das ist ja wirklich auch nochmal so eine Dimension, die wir noch gar nicht aufgemacht haben. Mich aber jetzt brennend interessiert natürlich, wie hat eigentlich diese ganze Kette an Vorfällen, muss man ja mittlerweile sagen, dem norwegischen Königshaus geschadet, also den einzelnen Akteuren, aber auch dem Königshaus an sich?
Ja, zunächst mal haben wir noch das Königspaar Harald und Sonja, beide 87. Der König hat seit Jahren mehrere Krebserkrankungen, Therapien immer wieder zu überstehen gehabt. Das sind Menschen, die in Norwegen skandalfrei regiert haben, die beim Menschen im Lande sehr, sehr, sehr beliebt sind. Und die Norwegerinnen und Norweger sind schon eigentlich faire Menschen. Und die sagen, ja bitte, die können da gar nichts dafür. Und da haben sie meines Erachtens auch recht. Bei Håkon ist es auch so, er wurde angesprochen das erste Mal nach der ersten Festnahme im Rahmen der damals gerade zu Ende gehenden Olympischen Spiele in Paris. Und sagte, ja, das sind ernsthafte Vorwürfe, die müssen auch ernsthaft überprüft werden. Das ist eine sehr geschickte Aussage. Das heißt nach dem Motto, ja, ich erkenne durchaus, dass es hier nicht um irgendwie falsch parken oder ein bisschen schnell fahren geht, sondern ich mische mich da auch nicht ein. Das hat er noch gut gemacht. Bei Mette Marit muss man jetzt mal auch abwarten, was kommt da noch raus? Wenn wird sie jetzt mit Anwälten kooperieren? Wird sie Aussagen machen? Wird sie sie verweigern? Ist beides unangenehm. Verweigern, sagt man, ja, was weiß die eigentlich alles, was sie nicht sagen will? Und wenn sie was sagt, was sagt sie dann? Also das ist eine schwierige Geschichte. Norwegens Königshaus war eigentlich vollkommen unantastbar. Da hat man eigentlich auch gesagt, das Land ist sehr wohlhabend, die Kassen, die Staatskassen sind voll, da träumen wir Deutschen davon. Also es ist eigentlich ein schönes Land mit viel Rohstoff, mit viel Platz, mit kaum Arbeitslosigkeit und mit enormen finanziellen Ressourcen, um auch soziale Aufgaben auskömmlich für fast alle Menschen dort zu erfüllen. Das hat natürlich auch für das Königshaus immer eine gute Stimmung gemacht. Natürlich verlangt jetzt keiner denkender Mensch, dass dieser hochbetagte Königspaar wegen dieser Geschichte zurücktritt. Aber man muss natürlich sagen, der bittere Beigeschmack kann noch kommen, wenn genau die Geschichten, Diplomatenpass, hat man Ermittlungsbehörden davon abgehalten, hier intensiver zu ermitteln. Und da muss man auch sagen, es gibt in Norwegen genau eigentlich ein richtiges Boulevardmagazin, das heißt Se og Hør, also Sehen und Hören, das ist einmal eine Fernsehzeitschrift gewesen, die irgendwie so das Klatschsegment in diesem Land bedient. Deren Spezialität ist es natürlich immer gewesen, sich um solche Dinge zu kümmern, wie in der ersten Instanz. Nur mittlerweile sitzen da alle seriösen, eigentlich auf Politik, Wirtschaft und sowas ausgerichteten Tageszeitungen im Lande auch drauf, auf diesen Fall. Da ist schon diese Dimension und diese Dimension kann auch, und das muss man sagen, je nachdem wie es war, möglicherweise auf ein Wahlergebnis im nächsten Mal durchaus Einfluss nehmen. Jetzt vielleicht nicht zu einem totalen Erdrutsch führen, aber ein paar Prozente hin und her verschieben kann das durchaus sein, je nachdem. ob da ein Schuldiger auch im Rahmen der Politik ermittelt wird.
Ja, sehr spannend. Also wir haben die politische Dimension, die gesellschaftliche da jetzt auch nochmal aufgezeigt. Und ich möchte zum Ende dieser Folge jetzt nochmal so einen Ausblick wagen, Andi, und zwar auf den Prozess, der sich daran jetzt anschließen wird. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass all diese Delikte, die ja zur Last gelegt werden, jetzt nicht unverhandelt bleiben. Wie schätzt du das Ganze ein? Also von welchem Zeithorizont sprechen wir da in etwa und welcher Maßstab kann da jetzt auch wirklich angelegt werden? Also ganz konkret, was ist da zu erwarten für das Königshaus in Norwegen und eben für Marius?
Ich sage mal so, norwegische Gerichte sind zumindest aus unserem deutschen oder österreichischen Verständnis immer für eine Überraschung gut. Ich sage jetzt mal zwei Beispiele, um es auch einzuordnen. Mhm. Man hat vor noch nicht allzu langer Zeit einen Sohn einer sehr wohlhabenden Familie, der einfach erheblich das Tempolimit übertreten hat. Er war nicht betrunken, er stand nicht unter Drogen, hat keinen Unfall verursacht, hat keine Menschen und Tiere gefährdet, aber er hat halt, was Gott, um sehr viel übertreten. Und dem hat man eine kurzzeitige Gefängnisstrafe aufgebrummt. Das wäre normalerweise in den meisten Ländern nicht üblich. Da würde man eher die Geldstrafe erhöhen und den Führerschein verlängert einziehen. Das ist natürlich eine Geschichte, wo ich jetzt mal sagen muss, erzieherische Maßnahme. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel im norwegischen Strafrecht eine Höchststrafe für egal was 21 Jahre beträgt. Mhm. Also wir haben diesen Massenmörder Anders Breivik, der 77 Menschen ermordet und hat, der hat auch nur 21 Jahre. Bei dem versucht man dann zwar, ihn danach in Sicherungsverwahrung zu legen, aber zum Beispiel lebenslänglich und sowas gibt es. Klar wird das jetzt bei Marius nicht der Fall sein, dass wir über sowas reden, aber ob das Ganze jetzt mit einer Geldstrafe oder mit ein paar Sozialstunden zu tun ist, das ist auch eine Frage. Und die Frage ist natürlich eins, da haben wir jetzt wieder die politische Dimension.
Ja, richtig.
Es werden Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft, andere, ich sag mal, verurteilte Straftäter, deren Anwälte, Politikerinnen und Politiker aller Parteien, auch Menschen von Hilfsorganisationen, auch Menschen, die andere Strafgefangene betreuen, Bewährungshilfe und sowas, natürlich ganz genau dahinschauen, zu sagen, ja, Moment mal, der hat viel zu wenig bekommen. Warum eigentlich? Und wir haben es jetzt hier wirklich nicht mit dem zu tun, was A, ein einmaliger Ausrutscher ist, das behauptet niemand mehr, und B, der Mann ist auch 27 Jahre alt. Also wir reden jetzt hier nicht um, ob das noch Jugendstrafrecht ist. Also das wird im Prinzip auch eine Geschichte sein, wo die norwegische Justiz, die norwegische Polizei, die norwegische Politik jetzt sehr unter Druck steht, dass man jetzt hier das Richtige tut. Und eines ist auch mal klar, wir leben im Jahr 2024, wahrscheinlich im Jahr 2025, wenn das verhandelt wird, wo man sich auch, wo nicht irgendwie in der Bevölkerung sagt, ja, das sind, ist unser Königshaus, die sind unfehlbar, sondern man wird da natürlich auch genau hinschauen und sagen, ja, also gleiches Recht auch irgendwie für alle.
Ja, spannend, dass du da nochmal diesen Ausblick für uns aufgemacht hast, lieber Andi. Wir halten wirklich fest, die Brisanz ist von Anfang an drin. Es schaukelt sich über die Zeit jetzt mehr und mehr hoch und natürlich lohnt es da auch immer wieder ein Auge drauf zu werfen und die Vorkommnisse weiterhin zu beobachten. Wie sich das entwickelt, das erfahren Sie natürlich hier bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Für heute wollen wir aber zum Ende kommen und bedanken uns natürlich sehr und freuen uns sehr, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Dann werfen wir einen Blick ins britische Königshaus, denn auch dort gibt es einiges Neues zu berichten. Für den Moment aber herzlichen Dank jetzt auch erst einmal an dich wieder, lieber Andi.
Und ich danke dir, liebe Julia, für das Gespräch, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was erfahren, was Sie interessant fanden. Wir konnten Sie etwas unterhalten. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal bei Royal Talk.
Podcast von Funke.